Erzählungen. Der Luftfahrt-Podcast von Kurt Hoffmann und Michael Czoklich.
Hier sind wir wieder.
Unsere Flugversuche haben vielen von euch gut gefallen. Vielen Dank für das positive Feedback.
Heute haben wir uns ein ganz ernstes Thema vorgenommen. Fliegen und Umwelt, Fliegen und Klima, Fliegen und CO2.
Ein Thema, das viele aufregt, ja, ein schwieriges Thema und eines, das mit vielen Mythen und wenig sachlichen Argumenten behaftet ist.
Wir haben uns gedacht, wir zerlegen dieses komplexe Thema und widmen dem Thema Fliegen und Nachhaltigkeit gleich mehrere Ausgaben.
So ist es und wir starten heute mit der Frage Fliegen und CO2, Mythen und Wahrheit.
Dazu haben wir uns heute einen richtig passenden Ort ausgesucht. Wir stehen nämlich nicht am Flughafen oder sonst in der Umgebung von Luftfahrt und Fluglinien. Nein, wir sind heute an einem Ort, der für Natur pur steht.
Ja, und zwar an meiner Homebase. Wir sind am schönen Attersee, gelegen in Oberösterreich. Meine Batterie, mein Kraftort. Vielleicht erkläre ich euch kurz, warum auch der Attersee luftfahrttechnisch interessant ist. Es ist der größte Binnensee in Österreich. Und über den schönen See mit dem schönen Gewässer sind sehr wichtige Flugrouten, wie zum Beispiel von Istanbul nach New York, von Dubai nach London. Hier herrscht reger Flugverkehr. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, beobachte ich den sehr intensiv. Von A350, A380, 787. Auch die Red Bull-Flugzeuge, die hier regelmäßig trainieren über den See, sind natürlich von meiner Seite herzlich willkommen. Regt aber manche Leute immer wieder auf zum Thema Nachhaltigkeit und Fluglärm, dass ich natürlich fluglärmtechnisch wieder etwas anders sehe.
Kurt, genug geschwärmt, oder? Ja. Lass uns doch einfach einmal zur Sache kommen.
Genau, dann kommen wir gleich zu den ersten Daten und Fakten.
Am gesamten CO2-Ausstoß weltweit hat die Luftfahrt einen Anteil von 2-3%. Egal welche Ziffern da sonst in der Gegend herumgeistern, das sind wissenschaftlich belegte Daten. Allerdings kommen zu diesen 2-3% auch indirekte Effekte. Wolken zum Beispiel verursacht durch die Kondensstreifen, allerdings ist das wieder wetterabhängig. Oder Stickoxide, die in großer Höhe Ozon bilden. Aerosole wie Rußpartikel oder Sulfattröpfchen, die auch zu Wolkenbildung führen können. Und zählt man dann diese Effekte zu den 2-3% dazu, kommt man auf einen gesamten CO2-Effekt der Luftfahrt von ca. 3-5%. Die Zahlen basieren übrigens auf Daten des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR.
Vor der Corona-Pandemie waren ungefähr 23.000 Passagierflugzeuge weltweit unterwegs, zudem noch weitere ungefähr 2.000 Frachtflugzeuge. In Zahlen ausgedrückt beim Passagieraufkommen 1998 1,5 Milliarden Passagiere und das hat sich weiterentwickelt zu 4,5 Milliarden Passagiere.
Vor der Pandemie.
Vor der Pandemie, danke. Die CO2-Emissionen der Luftfahrt seit 1998 sind ungefähr konstant geblieben. Das bedeutet, die Technik der Flugzeuge, vor allem der Triebwerkstechnologie, übrigens das Triebwerk ist das teuerste an einem Flugzeug, haben sich permanent weiterentwickelt.
Warum ist dann eigentlich die Aufregung rund um die Luftfahrt und das Klima so groß?
Nun, ich persönlich bin immer der Meinung, die Luftfahrt hat sich in den letzten Jahren unter ihren Wert verkauft. Sie haben es leider verabsäumt, immer wieder besser zu kommunizieren, welche Technologie gemacht wurde, wie viel Geld in neue Triebwerke, in Aerodynamik, in Treibstoffreduzierung investiert wurde. Und leider Gottes, all das, wenn man heute was Neues macht, ist zu wenig. Also die Luftfahrt macht viel, hat sich aber, finde ich, in der Vergangenheit unter ihrem Wert verkauft.
Da kann ich dir nur völlig zustimmen. Und dort, wo die Luftfahrt versucht hat zu erklären, was sie in Sachen Klima alles tut, hat sie es in der Regel so erklärt, dass niemand verstanden hat, worum es wirklich gegangen ist. Ein Punkt noch, warum eigentlich die Luftfahrt so ein Aufreger ist. Ich glaube auch an einen ganz simplen Grund, nämlich man sieht die Kondensstreifen einfach am Himmel. Ja. Und das ist das Symbol für, wie die Luft verschmutzt.
Der Michael hat ja schon wieder etwas besser und intensiver recherchiert als ich gebe es zu. Aber laut Internationaler Energieagentur sind im Verkehrssektor die größten Umweltsünder die Autos, Busse, Motorräder mit 45% des CO2-Ausstoßes.
Genau, und 30% machen die Lkw aus.
11,5% die Luftfahrt.
11% die Schifffahrt.
Und die Eisenbahn mit 1%.
Wobei wir hier, das muss man schon einmal ausdrücklich erwähnen, vom Betrieb reden. Wir reden nicht davon, was die Errichtung von Eisenbahntrassen, von Straßen, von Flughäfen und Landebahnen an CO2-Ausstoß tatsächlich verursacht.
Soweit einmal die ersten Fakten über den CO2-Ausstoß. Nun, wie kann jetzt der Weg zu CO2-neutralem Fliegen aussehen? Wie kann es gelingen? Ein sehr umfangreiches Thema. Wir versuchen das zu erklären.
Lass uns vorweg vielleicht allen, die uns zuhören, noch eines erklären, nämlich, dass sich die Fluglinien ja schon 2016 auf UNO-Ebene verpflichtet haben, bis 2050 den CO2-Ausstoß zu halbieren. Das war das sogenannte Corsia-Abkommen. Der Weltluftfahrtverband IATA hat dann dieses Ziel 2021 buchstäblich auf den Kopf gestellt und verkündet, bis 2050 sollen die Emissionen auf Null gestellt werden.
Wohl auch unter dem Druck der EU. Aber Ziele sind geduldig, das Klima aber nicht. Wie also kann das gelingen, dass wir das alles verbessern? Umso mehr, als sich viele Fluglinien wie die Lufthansa-Gruppe bis 2030 das Ziel gesteckt haben, ihren CO2-Ausstoß zu halbieren.
Ich glaube, im Grunde gibt es ja relativ einfache Punkte, wie das zu realisieren ist. Einsparen, Innovation und Kompensation.
Ja, aber es müssen alle mitmachen. Und das sind nicht nur die Fluglinien, die Hersteller von Flugzeugen und Triebwerken, auch die Politik ist gefordert. Wir erinnern uns, Luftraumüberwachung ist zum Teil sehr ineffizient. Hier kann viel eingespart werden. Also es muss eigentlich ein gesamtes Miteinander geben.
Den unmittelbarsten Effekt, denke ich, wird wohl der Einsatz der von dir erwähnten neuen Technologien, also neuer Flugzeuge haben. Die neueste Generation verbraucht ja ca. 20-25% weniger Treibstoff als die alten Flugzeuge und stoßen damit auch entsprechend weniger CO2 aus als diese alten Modelle, die sie ersetzen.
Genau, und was auch helfen würde, wie kurz erwähnt, wenn man den Flugverkehr einheitlicher oder verbessernd steuern würde, könnte man 10-20% einsparen im Treibstoffverbrauch. Aber leider Gottes scheitert es an sehr vielen lokalen Befindlichkeiten unterschiedlicher Luftraumüberwachungszentralen.
Nicht vergessen darf man, dass die Fluglinien, und jetzt klingen wir ja fast schon wie die Sprecher der Fluglinien, aber die Fluglinien versuchen spätestens seit 9/11 Treibstoff zu sparen, wo es geht. Damals ist das erste Mal der Spritpreis wahrlich explodiert und war bis zu diesem Zeitpunkt der Anteil von Sprit an den Gesamtkosten ca. 8%, liegt er heute bei 30%. Es ist also das ureigenste Interesse von Fluglinien, jeden Tropfen Sprit wirklich einzusparen.
Ja, und dieser hohe Treibstoffpreis, der wird auch wahrscheinlich noch länger anhalten, vor allem auch für die Fluglinien hier in Europa. Und wir sehen viele Fluglinien, die sich leisten können, wir kommen noch mal kurz, die Lufthansa-Gruppe, versuchen so schnell wie möglich moderne, effiziente Flugzeuge in die Flotten zu integrieren, Beispiel A320neo, Airbus A350 oder bei anderen Boeing 737 MAX, Boeing 787, weil jeder Tropfen Treibstoff zählt zu sparen.
Und da versuchen die Fluglinien nicht nur neue Flugzeuge zu kaufen, sondern es wird buchstäblich geschaut, dass keine Schraube beim Flugzeug vorschaut. Denn auf 10.000 Kilometer Flug verursacht eine auch nur 1 Millimeter vorstehende Schraube einen enormen Luftwiderstand und der kostet Sprit.
Und auch wenn ein Flugzeug schmutzig ist. Wenn nämlich, ihr habt schon öfters mal gesehen, Flugzeuge von diversen exotischen Nationen, wie manchmal versifft die Außenhaut ausschaut. Jedes Flugzeug, das eine Schmutzschicht hat, braucht mehr Treibstoff. Es schaut nicht nur besser aus, ein sauberes Flugzeug, du brauchst auch weniger Sprit dafür.
Genau, es werden ja nicht nur die Flugzeuge als solche gewaschen, sondern es gibt ja auch Triebwerkswäschen, damit das Triebwerk mit weniger Widerstand laufen kann.
Genau, und die Swiss zum Beispiel wird auf eurer Boeing 777-300 eine so Art Haifischhaut aufkleben, das noch einmal den Luftwiderstand reduzieren soll und 1-2% Bereich weiter Treibstoff sparen kann.
Solche Haifischhäute werden unter anderem auch von österreichischen Universitäten erforscht und entwickelt.
Aber wie ich immer gern zu sagen pflege, no money, no honey. Als Fluglinie musst du dir auch leisten können, neue Flugzeuge zu beschaffen. Ein kürzliches Gespräch mit dem CEO von SAS, die sich ja eine der als nachhaltigsten Fluglinien der Welt bezeichnet, zum Thema Sustainability, also Umwelt, meinte beim Gespräch, ja, wenn ich kein Geld habe, kann man leider keine neuen Flugzeuge kaufen. Er hat leider nicht so viel Geld, dass er die Flotte besser verjüngen kann. Unsere heimische Austrian Airlines hat ja auch leider ein sehr hohes Durchschnittsalter bei der Flotte. Drei bis vier Airbus A320neo sollen hier helfen, Treibstoffkosten zu sparen und auch Landegebühren auf diversen Flughäfen.
Weil die Landegebühren für schmutzigere Flugzeuge sind einfach höher als für saubere Flugzeuge. Das ist so, wie die Lkw-Maut günstiger ist für die Euro 7 oder bessere Klassen als für die Euro 4 Klassen zum Beispiel. Diese bis zu vier Stück A320, die die Auer bekommen soll, die sollen ja im Herbst kommen, oder?
So ist es. Die ersten beiden A320neo sollen im Herbst kommen. Das sind Flugzeuge von der Lufthansa selber. Die werden dann nach einigen Jahren ausgetauscht durch neue A320neo, speziell für die Auer mit einem etwas stärkeren Triebwerk und höheren Abfluggewicht. Wo die A320neo aber sofort eingesetzt wird, wird sein von Wien nach London Heathrow zum Beispiel, weil dort bezahlst du mit einem Airbus A320ceo, also die gegenwärtige Version, 10.000 Euro Landegebühr, mit einem A320neo nur mehr 800. So haben es mir Piloten der Austrian Airlines erklärt.
Das Problem der Auer ist ja ähnlich dem von SAS, nämlich sie haben eigentlich zu wenig Geld, um die Flotte tatsächlich rasch erneuern zu können. So gesehen sind ja diese neuen Airbus A320 schon ein Fortschritt. Das große Problem bleibt aber nämlich die wirklich veraltete Langstreckenflotte, wo jetzt nur mehr 9 Stück übrig sind. Da bin ich ja schon gespannt, was die neue Chefin von Austrian Airlines, Annette Mann, da bewirken wird.
Michael und ich, wir hatten ja das Vergnügen, schon Annette Mann kennenzulernen bei einem Sustainability-Tag bei Airbus in Toulouse. Damals war Frau Mann tätig für die Lufthansa-Gruppe zu dem Bereich Nachhaltigkeit und wir waren durchaus beeindruckt von ihrem Fachwissen zu diesem Thema nachhaltiges Fliegen und was Airlines alles tun können, müssen und sollen. Also wir freuen uns, wenn wir beide, Frau Annette Mann, in Kürze interviewen werden. Und da werden wir nicht nur über Sustainability plaudern, natürlich auch über die weitere Flottenentwicklung und diverses anderes.
Gut, lass uns doch an der Stelle einfach erwähnen, dass wir im ersten Teil unserer Nachhaltigkeitsserie zum Thema Fliegen und Nachhaltigkeit die ganze Thematik alternative Treibstoffe, alternative Antriebe in einem ganz eigenen Podcast behandeln werden. Nur dass sich niemand wundert, warum wir darüber jetzt eigentlich wenig Worte verlieren.
Genau, weil das Thema ist wichtig, ist sehr dynamisch und wir wollen euch natürlich hier immer am letzten Stand der Dinge dann am Laufenden halten.
Ein Punkt, den wir vielleicht in Sachen Nachhaltigkeit noch erwähnen sollten, ist, seit 2012, also seit 10 Jahren, ist die Luftfahrt in Europa, übrigens als einziges Verkehrsmittel, in den Emissionshandel einbezogen. Das bedeutet, für jede Tonne CO2 müssen die Fluglinien bezahlen. Und 2019, also vor der Pandemie, waren das immerhin 590 Millionen Euro im Jahr.
Da habt ihr vielleicht schon sicher mal schon davon gehört, das Stichwort Kompensation. Du kannst als Passagier auch deinen Beitrag leisten und für Flüge, die CO2 verursachen, kannst du deinen Obolus dazu leisten. Zum Beispiel Wien, Frankfurt würde das kosten 1,71 Euro. Man muss mal aber leider dazu sagen, das Thema hat sich noch nicht so viel bei den Passagieren herumgesprochen. Und ich glaube, hier gibt es noch sehr viel zu tun, dass die Airlines noch mehr den Passagieren erklären können. Bitte tragt auch was dazu bei mit einer Kompensation. Ein zähes Thema.
Das hast du jetzt fast beschönigend ausgedrückt. Es hat sich noch nicht herumgesprochen. Faktum ist, dass 1 bis maximal 3% der Passagiere tatsächlich ihren Flug kompensieren. Also das ist tatsächlich eigentlich ganz wenig. Übrigens, bei Austrian Airlines kannst du seit neuestem nicht nur den Flug als solches kompensieren, sondern du kannst auch dafür bezahlen, dass die Fluglinie nachhaltigen, also Sustainable Aviation Fuel, auf ihrem Flug einsetzt. Das ist allerdings gleich viel, viel teurer.
Da bleiben wir doch gleich beim Beispiel Wien Frankfurt. Will ich, dass mein Fluganteil mit alternativen Treibstoff geflogen wird, würde das heute kosten 53,55 Euro. Ist viel Geld, ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Herstellung alternativen Treibstoffes ist nach wie vor teuer. Das Problem ist, dass es nicht in großen Mengen vorhanden ist. Und hier gibt es noch sehr viele Herausforderungen für die Industrie, mehr diese Art von Treibstoff zu erzeugen, dann wird es auch günstiger.
Noch einmal auf den Punkt gebracht, es gibt zu wenig von dem und es ist viel zu teuer, in Wahrheit kaum leistbar. Und deswegen wird es im Moment auch nicht verwendet. Damit sich das ändert, hat ja die EU in ihrem Programm Fit for 55 festgeschrieben, dass Fluglinien ab 2025 alternative Treibstoffe zum normalen Treibstoff zu Kerosin beimischen müssen. Das fängt 2025 mit 2% an und steigt bis 2050 auf 63%.
Aber vielleicht auch noch mal kurz die Dynamik erklären, welche Anstrengungen es gibt von Beteiligten der Fluglinien, aber auch von Firmen, die sich um alternativen Treibstoff kümmern. Beinahe täglich trudeln bei uns Pressemitteilungen ein über moderne elektrische Antriebe für Flugzeuge, was geplant ist in der Richtung. Also es wird viel getan. Die Luftfahrt ist sich bewusst, unter welchem Druck sie steht, dass sie mehr, grüner, alternativer fliegt. Aber dieses Prozedere geht nicht von heute auf morgen und das kostet Geld. Und all jene Airlines, die besser Geld verdienen oder Cash haben, Cash is King, werden sich hier leichter tun.
Nicht umsonst fordern die Fluglinien in Europa, dass die in vielen Ländern eingehobene Passagiergebühr zweckgebunden verwendet wird. Das sind in Österreich zum Beispiel mehr als 200 Millionen Euro im Jahr, die da zusammenkommen. Und die Fluglinien fordern, dass das für Forschung und Entwicklung von alternativen Treibstoffen eingesetzt wird. Bis jetzt allerdings sind sie hier in der Politik ausschließlich auf taube Ohren gestoßen.
Und dadurch nochmals, wie eingangs erwähnt, es müssen alle zusammenarbeiten, Regierungen, die Flugsicherung, alle Beteiligten. Und nur so kann man die Luftfahrt grüner gestalten und die hochgesteckten Ziele erreichen.
Da sind wir schon wieder bei einem Stichwort, das praktisch bei jeder Diskussion um Luftfahrt und CO2 wieder aufpoppt, nämlich Single European Sky, also ein einheitlicher europäischer Luftraum, wenn es darum geht, dass alle an der Luftfahrt Beteiligten ihren Beitrag leisten müssen. Es geht also darum, eine statt 27 nationaler Luftraumüberwachungen zu schaffen und Fliegen damit effizienter zu machen.
Ja, und das würde eine Einsparung bringen, hat uns mal erzählt der Lufthansa-Chef Carsten Spohr, von bis zu 10% oder vielleicht auch mehr. Aber leider sind es hier, muss man sagen, die nationalen Eitelkeiten, zum Beispiel die französischen Gewerkschaften, der Luftraumüberwachungszentralen, der Fluglotsen, die sich massiv dagegen stemmen. Und das geht dann aber, muss man schon sagen, leider auf Kosten der Umwelt und auch auf Kosten eines effizient gestalteten Flugbetriebes.
Die Fluglinien in Europa fliegen täglich mehrere Langstreckenflüge an Umwegen, nur weil sie nicht direkt von A nach B fliegen können. Und das kostet einfach enorm viel Sprit. Erwähnen sollten wir, glaube ich, auch noch die Flughäfen, oder? Da gibt es ja auch welche, die tatsächlich auf Nachhaltigkeit setzen und zum Teil, wie der Wiener Flughafen, auch schon recht weit sind.
Genau, du warst ja bei einer Eröffnung der größten Photovoltaikanlage Österreich. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erklären, was sind deine Eindrücke, welche Richtung betreibt der Flughafen Wien?
Der Flughafen Wien betreibt im Grunde das Thema, wir wollen CO2, also klimaneutral werden, seit 2011.
Das ist aber wirklich, muss man sagen, ein großes Vorbild unter den Flughäfen.
Genau, und die haben dort von der Photovoltaik, die, wenn die Sonne scheint, im Grunde den gesamten Strombedarf des Flughafens und seiner 250 dort angesiedelten Unternehmen versorgt, bis hin zu Fernwärme, bis hin zu einer effektiven und effizienten Nutzung der Raumwärme, alles umgesetzt und auch die Flotte ist so weit wie möglich umgestellt worden.
Also ich muss sagen, ein spannendes Thema und verfolge ich wirklich auch mit großem Interesse. Da fällt mir noch ein, in Indien, da gibt es den Flughafen Kochi, ist der weltweit erste Flughafen, der komplett mit Sonnenenergie operiert. Stell dir vor.
Ja, ja, da gibt es viele Beispiele, die aber in der Regel medial untergehen und nicht entdeckt werden. Die Botschaft, die du ja quasi eingangs erwähnt hast, an die Fluglinien muss sein, tu Gutes und rede aber auch darüber.
Ganz genau. Und leider sage ich es noch einmal, es muss so sein, die Luftfahrt hat sich unter ihrem Wert verkauft die letzten Jahre, was sie schon alles gemacht hat. Und sie hat nicht leicht, jetzt auch wieder ihre neuen Innovationen an Kundinnen und Kunden zu bringen.
Was aber nichts daran ändert, leicht wird der Weg zur CO2-Neutralität in der Luftfahrt mit Sicherheit nicht. Denn insgesamt wird der gesamte Weg zur CO2-Neutralität sehr teuer werden. Aber im Moment hat man den Eindruck, das wird ernsthaft verfolgt und auch durchgezogen. da passiert mehr, als man eigentlich denkt.
Du hast es vorhin richtig erwähnt, die Branche muss sich nicht schämen. Natürlich, vielleicht hätte man früher beginnen müssen, aber sie tut wirklich viel und ich glaube, wir werden noch spannende Entwicklungen sehen, um umweltbewusster zu fliegen.
Faktum ist aber, es ist komplex, es ist teuer, es ist aufwendig und es ist von vielen Faktoren abhängig, die die Luftfahrt gar nicht selber im Griff hat.
Wenn wir, unsere europäischen Airlines, sich alle hier sehr bemühen oder irgendwelche CO2-Aufschläge verrechnen und dergleichen und andere Airlines, sei es aus China oder aus dem arabischen Raum oder sonst wo, nicht mitmachen, dann könnten ja deren Tickets ja günstiger sein als von Fluglinien aus unserem Kontinent und das könnte weiter wieder Passagierverlagerungen, Passagierströme verändern. Wir dürfen nicht vergessen, den globalen Wettbewerb. Also miteinander, auch ein globales Miteinander.
Weniger Einnahmen würde auch weniger Geld für neue Flugzeuge bedeuten, um ein Beispiel zu nehmen. Trotzdem, genau. Ich bin zuversichtlich, auch wenn mich manche da als Träumer bezeichnen, dass die Branche dieses Zero-Emissions-Ziel erreichen wird und dass damit stellvertretend quasi für eine gut erhaltene Natur auch der Attersee als Symbol dafür erhalten bleibt.
Das hast du aber sehr schön formuliert. Da darf ich noch hinzufügen, dass der Großteil der Flugzeuge, die über den Attersee fliegen, mittlerweile der neuesten Generation sind, weil, wie ihr alle wisst, die Pandemie hat ja eine Zäsur bei vielen Flugzeugflotten zugegen gebracht und viele ältere Flugzeuge fliegen nicht mehr und die neuen, wie die Neos, die A350, die Max und 787, sind verstärkt unterwegs. Der Weg geht in die richtige Richtung und die Airlines bemühen sich nachhaltig, schnell, wer kann, Flotten zu erneuern. Der Treibstoffpreis ist zudem ein weiterer Beschleuniger dieser Entwicklung.
Und wenn Kurt einmal keine Flugzeuge am Himmel sieht, dann sieht er die Schwäne am Wasser landen und bezeichnet sie als Swan Airline. Ist doch auch sehr nett und damit, denke ich, könnten wir für heute einmal Schluss machen.
Und wenn du erlaubst, dann würde ich dich jetzt auf eine Schifffahrt einladen, weil auch die Attersee-Schifffahrt hat seit kurzem einen neuen nachhaltigen Treibstoff und somit gehen wir doch einmal aufs Wasser.
Ja, lassen wir einfach die Seele baumeln und lassen wir es uns gut gehen und das wünschen wir auch euch allen und wir hoffen, es war für euch interessant.
Und wie immer, Happy Landings!
Bis zum nächsten Mal! Und da melden wir uns dann aus Doha, wo der Weltluftfahrtverband IATA seine jährliche Generalversammlung abhält.
Das war Erzählungen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte mit 5 Sternen. So wird Erzählungen leichter gefunden. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge oder auch Kritik, dann freuen wir uns über ein Mail an erzählungen@gmail.com.